So richtig geglückt ist der Stapellauf vom schwarz-gelben Traumschiff nicht, oder?
Ach, Maschinenraum halb unter Wasser, würde ich sagen, nicht? Und die Leichtmatrosen haben noch bei der Jungfernfahrt im Merseberger Trockendock randaliert, nicht wahr? Hier, ich habe den Koalitionsvertrag Satz für Satz, Seite für Seite durchgearbeitet. Ist ja viel Interessantes dabei.
Ja, schön, nein, danke. Mir reicht schon die Präambel. Mut zur Zukunft.
Ja, aber dann kommt schon auf Seite 12 alles unter Finanzierungsvorbehalt. Nicht interessant. Wollen Sie es mal einsehen?
Nein, danke. Mir langt schon, wie Sie Ihre Wahlversprechen jetzt umsetzen. Es gilt das gebrochene Wort. Hier, bitte die Chefin persönlich.
Kann sie mich darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt?
Was? Da kann man sich nicht drauf verlassen, hat sie gesagt.
Man kann sich nicht drauf verlassen.
Aha. Ich meine,
immer der gleiche Kohl.
Ja.
Wofür?
Ja, klar, in bestimmter Weise habe ich auch was zu sagen. Aber ich kann viel sagen, wenn nicht andere mitmachen. Und wenn wir nicht bestimmte Dinge auch gemeinsam unternehmen.
Komport 192, raubhadopiert. Hallo und herzlich willkommen zum 192. Komport, den ich am heutigen... Jawohl. Den ich am heutigen Freitag, dem, was haben wir, 15.? Ja, 15. Januar 2010 aufgenommen habe. Bei arg kaltem, aber dafür nicht schneiendem Wetter. Und man ist ja heutzutage schon über Kleinigkeiten froh. Ja, So, das Intro sind zwei Teile. Der erste Teil kommt aus Neues aus der Anstalt Nummer 29. Und der zweite Teil ist unsere Frau, der Bundeskanzler. Ja, das hat die tatsächlich von sich gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hergeklaut habe. Irgendwo habe ich das hergeklaut. Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es heute inhaltlich wieder das, was es eigentlich auch in den letzten Wochen immer wieder mal gab, nämlich reguläre zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space mit Mafia, beziehungsweise Mafia, Tech, Space, noch mehr Tech. Ja, jedenfalls, was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann Teil 3, die Tech-Space-Mafia-Ecke, heute mit Mafia, Bankfail, Space, Atom und mehr. Kalik, minus 1 Grad, Eisfog, Chili, Greetings. Oh ja, minus 1 oder minus 2 Grad. Die minus 2 würden sich wie minus 8 anfühlen, die minus 1 wie minus 5. Wien macht jedenfalls 13 bis 22 km/h aus dem Osten. Ja. So, da bin ich dann wieder. Klack. So. Ja, genau, da bin ich dann wieder. Miet. Gucken wir doch mal, was haben wir denn da? Ein paar Mafia-Meldungen. Frankreich dreht jetzt nämlich total ab. Gab es einen schicken Telepolis-Artikel. Vorschläge der Kommission Zelnick zur Verbesserung des legalen Angebots von Filmen, Musik und Büchern im Netz. Kulturminister Mitterrand hatte die andere Seite der französischen Internetpolitik schon lange angekündigt. Nach dem Strafenkatalog für die illegalen Filesharer, die man im Hadopi-Gesetz bündelte, sollen die Zuckerl aufgetischt werden. Die Verbesserung des legalen Angebots im Netz, so der Wille des Staatspräsidenten. Zu dessen Verwirklichung setzte das Kulturministerium die Kommission Zelnick ein, die der schwerfälligen Content-Industrie unter die Arme greifen und auf die Sprünge ins digitale Zeitalter helfen sollen. Die Loyalitäten sind klar, namensgebendes Mitglied der Kommission ist Patrick Zelnick, mit langjähriger Erfahrung als Musikproduzent, Chef des Labels Naiv und Produzent von Carla Bruni. Aha. Die anderen federführenden Kommissionsmitglieder sind der ehemalige Kulturminister Jacques Toubon und Guillaume Cerutti, Chef von Sotheby's France. Gestern nun legte die Kommission Zelnick ihren mehr als 100-seitigen Bericht vor mit 22 Vorschlägen im Bereich Musik, Bücher und Filme. Der Bericht sorgt für manche Überraschungen, während das Fachmagazin Numerama, sonst ausgewiesener und hartnäckiger Gegner der Regierung, was die Gesetzgebung zum Schutze des kreativen Inhalte im Internet anbelangt, in seiner Beurteilung relativ milde blieb, ärgerten sich manche Vertreter der Medien, der Musikmafia über die in ihren Augen nicht ausreichende Lobbyarbeit. Die Öffentlichkeit war vor allem von dem Vorschlag der Kommission überrascht, künftig eine Google-Steuer zu erheben. Wie die Zeitung Libération gestern berichtete, hieß die neue Steuer in der Kommission Tax Google, obwohl sie auch andere internationale Internetportale wie Microsoft, AOL, Yahoo oder auch Facebook erfassen soll. Die Idee bestehe darin, die Internet-Werbeeinnahmen dieser Anbieter, die einen Sitz in Europa haben, zu besteuern, was dann zu nichts anderem führt, als dass sie dann halt keinen Sitz in Europa mehr haben. Selbst wenn der Betreiber, wie im Falle Google, seinen europäischen Hauptsitz in Irland habe, was zähle, so die Zeitung, sei, wenn der Internetnutzer, der auf einen Werbebanner oder einen gesponserten Link klickt, sich in Frankreich befindet. Dass sich mit diesem Vorschlag einige Hindernisse in den Weg stellen werden, ist offensichtlich. Ähnlich wie Verleger hierzulande argumentieren die Befürworter in der Kommission damit, dass sich Google den Großteil der Werbung auf seine Seiten ziehe, mit Hilfe des Contents anderer. Was ja nun, Bullshit. Das sei grenzenlose Bereicherung ohne Entschädigung, so Jacques Toubon. Nach Vorstellung von Guillaume Cerutti kommt es dem Betreiber zu, die entsprechenden Abrechnungen aufzustellen. Google und die anderen Internetportale hätten demnach die Pflicht, ihre Werbeeinnahmen zu deklarieren. Steuersatz soll zwischen 1 und 2% liegen. Die Hürden für eine solche Gesetzgebung dürfen allerdings beträchtlich sein. Ja, ach. Darüber hinaus schlägt die Kommission vor, dass der französische Staat die Internetprovider ebenfalls mehr zur Kasse bittet. Auch wenn das Wort Steuer hier nicht explizit verwendet werde, so Libération, laufe der entsprechende Vorschlag auf eine Neuregelung der Mehrwertsteuer hinaus, welche die Provider zu entrichten hätten. Die Google-Steuer und die zusätzlichen Gelder von den Providern, die letztlich von den Kunden bezahlt werden, wie der Chef der Fédération Française des Télécoms betont, sollen Mittel in Höhe von 50 Millionen Euro in diesem Jahr und 35 bis 40 Millionen Euro in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen. Also, die wollen Google besteuern. Haben die den Knall eigentlich schon gehört? Na, ich meine, also, wozu? Die Content-Mafia ist offensichtlich nicht in der Lage, irgendetwas zu machen. Deswegen braucht die Content-Mafia ganz viel Support. Hadoopi. Kommen wir gleich noch zu. Ja, Sarkozy ist dann ganz begeistert von einer Art Scheckkarte für den Online-Einkauf von Musik, die nach dem Vorbild der Restaurant-Schecks vergleichbar mit Essensmarken in Deutschland funktionieren. Bei 50 Euro Nennwert steuert der Staat 20 Euro bei. Gesamtkosten werden auf etwa 25 Millionen Euro veranschlagt. Ja, also Unterstützung der Content-Mafia, weil die Content-Mafia alleine ja nicht in der Lage ist, irgendwas zu machen. Fällt mir dazu spontan ein. So, dann gibt's da auch noch einen Streit um Urheberrechtsabgaben auf elektronische Geräte, die jetzt irgendwie europaweit harmonisiert werden wollten. Die haben die Gerätehersteller allerdings abgebrochen. Weil, steht das hier? Nach anderthalb Jahren zäher Verhandlungen über Geräteabgaben für MP3-Player, Multifunktionsgeräte oder Scanner sehen die Hersteller keine ausreichenden Fortschritte. Ja. Na, was dann, also Hintergrund davon ist ja, dass in Europa, je nachdem in welchem Land ein Gerät verkauft wird, unterschiedliche Kosten entstehen, abgeführt werden müssen, was eigentlich irgendwie total nicht sinnvoll ist. Wenn man doch einen europäischen Markt hat, dass dann unterschiedliche Kosten abgeführt werden dürfen oder anders ausgedrückt, die Dinge unterschiedlich viel kosten letztlich, wundert dann schon so ein bisschen. So, und dann gab es die Anschlusshaftung Da hat das Oberlandesgericht Köln am 23. Dezember in einem Berufungsverfahren entschieden, dass der Anschlussinhaber haftet. Im konkreten Fall waren im August 2005, ist also auch schon ein paar Jährchen her, insgesamt 964 Musiktitel als MP3-Dateien unerlaubt zum Download angeboten worden. Na, also nicht runtergeladen, sondern zum Download angeboten. Also wie heißen die, standen im Share-Ordner von was auch immer damals das File-Sharing-Programm war. Nachdem vier Unternehmen der Musikindustrie die Anschlussinhaberin, eine fünffache Mutter aus Bayern, ermittelt hatten, verlangten sie die Unterlassung sowie die Erstattung der Anwaltsgebühren in Höhe von rund 5.800 Euro. Die Beschuldigte erklärte die Unterlassung, verweigerte aber die Zahlung der Gebühren. Nach Klage der vier Unternehmen verdonnerte das Landgericht Köln sie zur Zahlung der Summe, worauf sie in Berufung ging. So, und jetzt hat der Urheberrechtssenat, der sechste Senat des OLG Köln, im Wesentlichen die Entscheidung des Landgerichts aufrechterhalten, weil ob die Anschlussinhaberin ihren Internetanschluss hätte überwachen müssen, um aus der Haftung zu kommen, ließ er nämlich offen. Im konkreten Fall habe die Frau jedenfalls nichts dazu vorgetragen, wer nach ihrer Kenntnis den Verstoß begangen haben könnte. Moment, nochmal langsam und zum Mitmeißeln. Sie hat niemanden aus ihrer Familie beschuldigt? Was Gerüchten zufolge gibt es da so ein Zeugnisverweigerungsrecht oder gilt das hier irgendwie nicht? Sobald man mit jemandem verwandt ist, hat man Zeugnisverweigerungsrecht, üblicherweise. Und hier wird sie jetzt verdonnert, weil sie niemanden beschuldigt hat. Interessant, war bestimmt der Nachbar. Dazu wäre sie nach prozessualen Grundsätzen aber verpflichtet gewesen, entschied der Senat. Auch habe die Anschlussinhaberin nicht erläutert, ob hinreichende technische Sicherungen in ihrem Computer eingerichtet gewesen seien, wie etwa eine Vierewall, die einen Download hätte verhindern können. Ihr wird vorgeworfen, sie hätte zum Download angeboten. Eine Firewall, die einen Download verhindert, ist ja schon mal irgendwie totaler Bullshit. Und seit wann verhindern Firewalls Downloads? Hallo? Na? Wir reden übrigens immer noch von 2005. Ne? Ist nicht so, als würden wir von heute reden. 2005. Da war die Technik noch ein bisschen anders. Überraschung. Oder die Einrichtung von Benutzerkonten mit beschränkten Rechten. Den Kindern im Haushalt lediglich das Verbot auszusprechen, Musik über Tauschbörsen zum Download anzubieten, genüge zur Vermeidung von Rechtsverletzungen durch die Kinder nicht, wenn dies praktisch nicht überwacht und den Kindern freie Hand gelassen werde. Die Kinder hätten also voll überwacht werden müssen. Ja Mensch, da hätte man doch das Bundeskriminelle Amt kommen lassen können, oder? Der Senat folgte damit der Argumentation der Musikunternehmen, dies galt aber nicht bei der Festsetzung des Streitwerts. Das Landgericht war noch den München der Kläger gefolgt und setzte pro Unternehmen 100.000 Euro fest. Insgesamt ging es also um einen Gegenstandswert von 400.000 Euro für das Anbieten von 964 Musiktiteln. Daraus errechnete sich die recht hohe Anwaltsgebühr von 5.832 Euro. Die nun vom OLG festgelegte Gebühr von 2.380 Euro lässt darauf schließen, dass der Streitwert auf rund 50.000 Euro herabgesetzt wurde. Die Entscheidung des OLG Köln reiht sich in eine recht widersprüchliche Rechtsprechung zur Frage der Haftung des Anschlussinhabers ein. Das Urteil liegt noch nicht schriftlich vor und ist noch nicht rechtskräftig. Das Gericht teilte allerdings bereits mit, dass es die Revision vor dem Bundesgerichtshof nicht zugelassen hat. Ja, also die Mutter ist also verantwortlich, weil sie niemanden beschuldigt hat und weil sie ihren Kindern gesagt hat, tut das nicht, ohne dann die ganze Zeit hinter ihren Kindern herzurennen. Bin ich der Einzige, der jetzt irgendwie so ein mittelschweres Problem mit diesen ganzen Aussagen hat? Ich weiß nicht. So. Wer hat denn hier den ganzen Schnee aufgehäuft? Dann gibt's grüne Urheberrechtsgesetzwünsche. Der grüne Justizsenator Hamburgs, Till Steffen, hat laut Netzpolitik sich gegenüber dem Hamburger Abendblatt für eine Abschwächung des Urheberrechtsgesetzes, des Urheberrechtsschutzes eingesetzt. Es sei widersinnig, dass der ganz normale Austausch junger Leute über ihre Musikvorlieben mit rechtlichen Konsequenzen versehen ist. Steffen übernimmt für dieses Halbjahr den Vorsitz der Justizministerkonferenz. Eine Reform des Urheberrechts nennt er für diesen Zeitraum als eine Priorität. Der grünen Politiker setzt sich dafür ein, die Strafverfolgung auf schwere Verstöße gegen das Urheberschutz, gegen den Urheberrechtsschutz zu beschränken. Wir müssen das Urheberrecht auf seinen Kern konzentrieren, um es durchsetzbar zu machen und die Akzeptanzkrise zu überwinden. Junge Leute haben eben kaum Verständnis für das jetzige Urheberrecht, was ja auch eher hysterisch gewachsen ist, als dass es irgendwie heute noch eine sinnvolle Begründung hätte. Zumindest in der Form, wie es da existiert. Das ist eine große Gefahr für die Kreativen. Diese Tendenzen werden wir nicht umdrehen können, wenn wir das Urheberrecht immer weiter ausdehnen. Ich meine, dass nur die eigentliche kreative Leistung durch das Urheberrecht geschützt werden sollte. Zugleich, sagt Steffen, Kultur könne nicht kostenlos sein. Er stellt eine Kulturflatrate zur Diskussion, wie sie der Parteivorstand der Grünen bereits letztes Jahr angeregt hatte. Früher gab es eine Kopierabgabe für jeden, der einen Kopierer kaufte. Die gibt's übrigens immer noch, das sind die Geräteabgaben. Nur so ganz nebenbei. Und wenn ich mir irgendwo einen CD-Rolling kaufe, dann ist da auch eine Abgabe drauf. Das heißt, ich bezahle dafür, dass ich da privat kopieren könnte. Und wenn ich dann nur meine Backups drauf mache oder, keine Ahnung, irgendwelche selbstgeschnitzten Programme drauf verstecke, zahle ich trotzdem an die Content-Mafia, weil ich könnte ja Content da drauf mafiieren. Die Abgabe stand den Autoren zur Verfügung. Jetzt gibt es eine Überlegung, eine Kultur-Flatrate einzuführen. Mit solchen Bezahlsystemen wäre dann ein nicht kommerzieller Austausch etwa von Musikdateien möglich. Der Justizsenator kritisiert auch die ausufernde Tragweite des Urheberrechtsschutzes. Diese Kritik geht in ihrer Konsequenz noch über die Forderung nach einer Kulturflatrate hinaus. Es gibt Auswüchse des Urheberrechts, bei denen sich die Frage nach dem Sinn ernsthaft stellte, Beispiel Theater und Ballett. Es gibt Häuser, die davor zurückschrecken, andere Werke in ihren Werken zu zitieren. Die haben die Sorge, mit dem Urheberrecht in Konflikt zu geraten. Wenn das schon immer so gewesen wäre, dann hätte Goethe seinen Faust nie schreiben können. Schließlich hat er den Urfaust ausgiebig zitiert. Die Musikindustrie zeigt sich erwartungsgemäß not amused über den Vorschlag des grünen Politikers. Ach, eine Bagatellgrenze ist für uns indiskutabel, hieß es vom Sprecher des Bundesverbands Musikindustrie Daniel Knöll gegenüber der Nachrichtenagentur DAPD. Wenn eine Straffreiheit für den illegalen Download von 3000 Dateien diskutiert werde, dann sei das etwa so, als ob jemand mit 3000 gestohlenen Singles aus einem Plattengeschäft gehen würde. Die Pfeife hat immer noch nicht verstanden, dass der Raub-Download eben nicht dafür sorgt, dass Dateien verschwinden. Aber hey. Neben diesem bekanntlich unpassenden Vergleich kritisiert Knöll auch eine Kultur-Flatrate, würde alle neuen Geschäftsmodelle zum legalen Musik-Download vernichten. Zudem ist eine solche Pauschale unfair, weil die Verbraucher für etwas zahlen müssen, was sie möglicherweise gar nicht nutzen. Aha, ja, und? Wenn ihr eure Three-Strikes-Scheiße bezahlen lasst, dann bezahlen die Benutzer dann nämlich auch plötzlich für einen Internetzugang, den sie nicht mehr nutzen dürfen. So zumindest in Frankreich. Ja, also, ja. So, dann zeigt Google irgendwie keine aktuellen AP-Nachrichten mehr, was vielleicht einfach nur daran liegt, dass die da gerade dabei sind, einen neuen Vertrag zu verhandeln. Ist aber nicht so spannend, die Meldung vom Samstag. Dafür besonders putzig ist in Frankreich raubhadopiert worden. Das Hadopi-Gesetz ist ja wohl irgendwie noch nicht ganz in Kraft, weil eben die Datenschutz-Dingsbums sich da noch nicht zu geäußert hat. Aber es ist jemand aufgefallen, der raubhadopiert hat, nämlich eine Behörde mit dem Namen Hadopi. Nämlich, die hatten irgendwie auf ihrer Internetseite hatten die ihr Logo rumstehen, also die hatten irgendwo ihr Logo rumstehen und ganz offensichtlich ist das Logo mit einem Fond geschnitzt worden, der exklusiv nur für France Telekom lizenziert war. Oder anders ausgedrückt, die Pfeifen bei Hadopi halten sich nicht an das Urheberrechtsgesetz, wenn sie ihr eigenes Logo schnitzen. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, wenn sich die Pfeifen bei den Urheberrechtswächtern noch nicht mal mehr an die Urheberrechte halten, wie soll sich dann ein normalsterblicher Bürger an die Urheberrechte halten? Na? Plus wirft die spannende Frage auf, ob die sich schon einen bösen Brief haben zukommen lassen, wenn sie noch zweimal erwischt werden, dann wird ihnen das Internet abgenommen. Na? Aber hey. Ja, die Schriftart Bienvenue, die im Jahr 2000 exklusiv für France Telekom entwickelt und entsprechend lizenziert wurde. Die Praxis der Behörde fällt demnach unter nicht lizenziertes Kopieren, das genau den Tatbestand erfüllt, den die Behörde im Falle der File-Sharer, wie mehrmals angekündigt, in tausenden von Fällen vor Gericht zu bringen beabsichtigt. Selbst wenn man sich vergegenwärtige, dass der Staat Mehrheitsaktionär bei France Telecom ist und Hadopi eine staatliche Verwaltungsbehörde, der Fall verursache einiges Kopfzerbrechen, schreibt Numerama. Das Magazin wird seine nur schlecht verborgene Schadenfreude mit der Expertise eines bekannten Grafikers, demzufolge die verwendete Typo des Hadopi-Logos nicht als eigenständiges Design-Original gelten könne oder Original. Schon vor dieser Entdeckung hatte sich Numerama anlässlich der Präsentation über das Logo mokiert. Es sehe aus wie ein stilisierter Clown mit dem roten O als Clownsnase. Ja. Also, im Wesentlichen. Ne, Hadopi, die Behörde, hat geraubkopiert. Raubhadopiert. Schlicht und ergreifend. Und mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Die Vollidioten haben sich selber nicht an die Urheberrechte gehalten. Also putzig. Ganz putzig. So. Dann gab es da auch noch eine Meldung der eine Meldung aus Frankreich. Der französische Kulturminister Frédéric Mitterrand, der am Freitag die Chefin der Internet-Sperrbehörde Hadopi vorgestellt hat, die hoffentlich schon keinen Internetzugang mehr besitzt, aber hoffentlich dafür weiterhin Geld bezahlt. Hust, Hust. Ja, der jedenfalls sagte, bla bla, frühestens im April, spätestens im Juni werde die Behörde beginnen. Die ersten Warnmails, nix. Die können gleich in ihrer eigenen Inbox eine Warnmail verstauen. Aber mal ganz zackig. Na, die halten sich nicht an die Urheberrechte. Putzig. Blabla, insgesamt kämen auf die Internetprovider für die zu erwartenden technischen Maßnahmen Kosten in Höhe von 70 bis 100 Millionen Euro zu. Super. Wie viel wollten Sie doch gleich von Google haben? Wer diese übernehmen werde, sei noch nicht sicher, so Liberation. Mitterrand plädiert dafür, dass die Provider die Kosten schultern sollen, blabla. Dann ließ der Kulturminister auch noch durchblicken, dass es noch keine technische Lösung dafür gebe, hartnäckige File-Sharer vom Internet zu trennen, ohne ihnen gleichzeitig das Telefon abzuklemmen. Laut Hadopi-Gesetz müssen die gesperrten User die Kosten für ihren Anschluss auch weiterhin tragen. Außerdem sei noch nicht sicher, wie die Installation der vorgesehenen staatlichen Schnüffelsoftware vonstatten gehen solle, die nach dem Willen der Regierung die Computer der verwarnten File-Sharer überwachen soll. Wer die Software nicht installiere, könne der Nachlässigkeit bei der Überwachung seines Internetanschlusses bezichtigt werden. Am Ende seiner Rede, so Liberation, versuchte Mitterrand, die Tragweite der Hadopi-Maßnahmen herunterzuspielen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass den Leuten ihr Zugang zum Internet unterbrochen wird. Das ist doch nun wirklich kein großes Drama. Im vergangenen Juni hatte das französische Verfassungsgericht bla und so weiter. Na, der meint, Leuten den Internetanschluss wegzunehmen, ist kein großes Drama. Mir fällt gerade kein unpassender Vergleich ein, von daher nehme ich einen unpassenderen Vergleich. Ihm die Beine abzunehmen ist auch kein großes Drama. Aber ja. So, weg damit. Dann gibt es irgendwie eine kleine Einigung von irgendwelchen Geräteherstellern, die eine Urheberrechtsabgabe, eine Geräteabgabe sich dann doch irgendwie geeinigt haben. Ja. Sind allerdings nicht unbestritten, diese Einigung. Also, die Pfeifen, die sich geeinigt haben, sind jetzt in der Kritik von Leuten, die sich nicht geeinigt haben. Im Wesentlichen kurz zusammengefasst. So, und dann hat der EU-Handelskommissar, der voraussichtlich nächste, der Belgier Karel de Gucht, während seiner Anhörung dem Industrieausschuss des EU-Parlaments zugesichert, mit dem geplanten Antipiraterieabkommen ACTA nicht den Kompromiss im EU-Telekom-Paket zum Zugangsrechte der Bürger zum Netz auszuhebeln. Mit ACTA darf kein Schlüssel geschaffen werden, mit dem sich das Netz abschließen lässt, versicherte Van Gucht auf Nachfrage des deutschen EU-Parlamentariers Bernd Lange, SPD. Einschränkungen der Meinungsfreiheit lehne er ab. Allerdings sieht das Telekom-Paket Zugangsbeschränkungen unter engen Voraussetzungen schon vor. Dummerweise kann allerdings niemand in den ACTA-Blub reingucken, weil ACTA ist immer noch strengst geheimst. So, dann Bankfail. Der Handel hat, ich meine, das war schon am Freitag, verkündet, die EC-Karten würden jetzt wieder funktionieren. Ja, war schon am Freitag. Der Fehler ist aber noch da und darf im Ausland nämlich noch weiterhin zuschlagen. Also in Deutschland sollen jetzt also alle Terminals so weit konditioniert sein, dass wenn sie irgendwo den Sicherheitschip antreffen, sie den einfach ignorieren. Putzigerweise gab es da irgendwo zwischendurch auch mal eine Meldung, dass irgendwelche Firmen, die sich geweigert hätten, Geräte an den Sicherheitschip ranzuklöppeln, Haue gekriegt haben. Jetzt ist der Sicherheitschip allerdings überall tot. Also tolle Sicherheit von dem Sicherheitschip. So, und im Ausland gilt das natürlich nicht. Da hat sich die Eigner dann auch gegen gewandt und meint, das wäre alles irgendwie schlimm. Ja, ausnahmsweise kann ich ihr nämlich sogar mal zustimmen. Die Spaßkassen wollen dann übrigens EC-Karten aktualisieren. Jede Sparkasse und Landesbank solle in 3 Wochen über ein Terminal zum Update der Karten verfügen. Gab es am Sonntag die Meldung. So, und Millionen Kreditkarten werden weiterhin gestört, wo dann allerdings irgendwie die Banken sagen, nein, stimmt ja gar nicht. Ja, also im Wesentlichen die Jahr 2000 Problematik in der Geschmacksrichtung. Wir waren einfach mal zu blöd, bis 2010 zu denken. Und ich hoffe mal, dass die abgedatete Software dann vielleicht auch ein bisschen länger als bis 2019 funktionieren kann. So, dann gibt es Meldungen rund ums All. STS-130 hat nämlich ein Problem. Und zwar nicht so sehr das Shuttle oder der Stack oder sonst irgendwas, sondern das Problem ist mit der Nutzlast. Da hat es nämlich in Kalifornien eine Stickstoffkühlleitung zerlegt, was dann irgendwie ganz böse ist. Also das war irgendwie schon das zweite Redesign und insgesamt das dritte oder vierte Mal, dass es so eine Kühlleitung zerlegt hat. Und eigentlich sollte der ganze Quatsch nämlich jetzt nach Kalifornien geschafft werden, da mit dem Rest von Node 3 zusammengeklöppelt werden und dann in den Laderaum des Shuttles verfrachtet werden. Dummerweise hat es jetzt aber in Kalifornien halt eine Kühlleitung zerlegt, was dann effektiv erstmal hieß so, ups, wir haben ein Problem. So, erste Idee war, blöd. Man könnte ja mal gucken, ob man die Mission ein bisschen verschoben kriegt. Das ist das, woran sie jetzt gerade arbeiten, nämlich irgendwie noch andere Kühlleitungen zusammenzuschustern, die irgendwie funktionieren. Aber da gibt es irgendwie 2 verschiedene Möglichkeiten, an denen gerade mit Hochdruck, wie es immer so schön heißt, gearbeitet wird. Sollten die das nicht mehr schaffen, sollte es zu einer Verschiebung der STS-130-Mission kommen, gibt es dann ein mittelschweres Problem, weil 130 ist die eine Mission, mit der Node 3 nach oben kommt. Also die erste Idee, die dann da rumstand, war, wir fliegen das Ding hoch, klöppeln es aber nicht komplett an, machen eine Minimalmission. So, Minimalmission wäre ja eine ganz nette Idee, hätte aber einen riesengroßen Nachteil. Bei einer Minimalmission wäre nicht mal mehr genug Zeit, um irgendwie da Zeug innerhalb, also von Shuttle nach Station und umgekehrt zu transportieren. Plus, es gibt da so ein Problem mit der Urine Processing Assembly, die es ja zerlegt hatte, wo dann ein Teil ausgebaut und mit der letzten Shuttle-Mission zur Erde zurückgebracht wurde. Wenn sie eine Minimalmission fliegen, reicht auch dafür die Zeit nicht, das Ding wieder, also das Austauschteil da rüber zu frachten und da richtig einzubauen und zu testen und was nicht alles. Also, das wäre blöd. Node 3 nicht nach oben schaffen, würde übrigens auch noch STS-131 negativ beeinflussen, weil da wird irgendwie so viel Fracht mitgebracht, dass man davon ausgegangen ist, bei der Frachtmenge, man hat ja Node 3, da kann man zur Not Zeug rein verstauen. Wenn das dann nicht geht, weil das Teil nicht da ist oder nicht offen ist, dann wäre das auch blöd. Ergo, ganz schlecht. So, Stand Mittwoch gibt es jetzt irgendwie 2 Optionen für die Leitungen, die da in Arbeit wären. Wenn es klappt, bleibt der Termin 7. Februar bestehen. Wenn nicht, dann muss man mal gucken. Also irgendwie ein paar Wochen schieben können sie wohl, aber viel Platz haben sie halt nicht. Naja, ich meine, dieses Jahr sollen 5 Shuttle-Flüge passieren. 131 soll, zusammengesetzt werden, während 130 noch unterwegs ist, irgendwie so. Oder kurz nach. Also, das Ding ist alles auf Kante genäht. Das Finanzjahr endet schon irgendwie September, Oktober. Bis dahin 5 Shuttle-Flüge. Na, fröhliche Weihnachten. Ja, und dann darf ja auch nichts schiefgehen. So, jetzt hat es gerade die Payload zerlegt. Oder ein Teil der Payload. So, was dann auch passiert, ab Montag wird im Mars-Orbit wieder aktiv nach Phoenix gesucht. Und zwar, wie war das? Odyssey. Odyssey soll dann wieder lauschen, ob Phoenix vielleicht schon wieder da ist, weil die Programmierung vom Phoenix-Länder sagt, wenn du aufwachst, Strom siehst, hör mal, ob jemand im Orbit nach dir sucht. So, schauen wir mal. Die Wissenschaftler gehen alle nicht davon aus, dass Phoenix nochmal zurückkommt, weil das Ding ist nicht designt gewesen, um einen Marswinter zu überleben. Aber warten wir es mal ab. So, dann am 11. wurde das I4I-Urteil so aktiv, dass Microsoft in den USA keine Software mehr verkaufen darf, die gegen den Custom XML-Blubber da verstößt. Was dann effektiv heißt, dass es Word 2003 erstmal gründlich verlegt hat. Und wenn ich das in BuzzOutloud richtig gehört habe, gibt es jetzt nur noch die Ultimate Edition von Office. So die teuerste für 600 irgendwas Dollar. Ja, super. Die wird sich doch niemand freiwillig kaufen. Also ich würde mir die nicht freiwillig kaufen, aber na gut. So, dann gibt's Atommeldungen. Röttgen hat ja sich einen Ex-Atomlobbyisten Gernhard Hennenhöfer in die Leitung der Atomaufsicht geholt und ist aber der Meinung, nö, das wäre harmlos, dass sie sich dann einen Menschen, der vorher mal für eine Atomfirma gearbeitet hat, als Aufsichtschef dahinsetzen, das wäre völlig harmlos. Die Frage der Befangenheit Hennenhöfers stelle sich zurzeit nicht. Sie könne nur anhand konkreter Einzelfälle geprüft werden. Die Juraprofessoren, darunter Kasseler Uni-Vizepräsident Alexander Rossnagel und der Hamburger Verwaltungsrechtler Hans-Peter Bull, hatten auf die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes verwiesen. Hennenhöfer müsse wegen seiner früheren Tätigkeit für den Stromkonzern FIAC, jetzt E.ON, bei den Atomkonsensverhandlungen 2000 von nahezu allen relevanten Fragen der Atompolitik ausgeschlossen werden. Entscheidungen, an denen Hennenhöfer mitwirke, wären rechtswidrig und eventuell sogar nichtig. Hennenhöfers Vorgänger als Leiter der Abteilung Nuklearsicherheit, Wolfgang Renneberg, hält die Personalie für äußerst problematisch, bla und so weiter. Aber ja. Also der darf sich mit irgendwie Themenfeldern wie Strahlenschutz in der Medizin befassen, aber nicht mit Dingen, die tatsächlich irgendwie hochbrisant wären. Weil der hat schließlich bis vor kurzem noch für einen Atomkonzern gearbeitet. Oder einen Stromkonzern, der halt auch Atomkraftwerke hat, nämlich E.ON. Ja, also, ja. Das Ministerium sieht da allerdings überhaupt keine Probleme. Wo es Probleme gibt, das Bundesamt für Strahlenschutz will nämlich ein Schließungskonzept, und zwar ein schnellstmögliches Schließungskonzept, für das marode Atomlager Asse veröffentlichen. Soll heute am Freitag vorgestellt werden. Ich habe noch nichts davon gelesen. Ja, also das Ding, das soll irgendwie geschlossen werden, und zwar ASAP. Ist so das, was bisher irgendwie an Meldungen rumschwappt. Keine Ahnung, ob es stimmt. Werde ich noch abwarten müssen. Bloß wenn ich jetzt warte, bis die Meldungen sich irgendwie bestätigen oder auch nicht, dann bin ich verdammt lange beschäftigt. Und unbegrenzt Zeit habe ich nicht. So, dann gibt es da noch eine Meldung aus der UMT-Schlüsselung. Heise ist vorher mir bei Fewe und Golem über den Weg gehuscht. Ein Team aus israelischen Kryptologen hat einen Angriff gegen die hauptsächlich in UMTS-Netzen eingesetzte Handyverschlüsselung der zweiten Generation entwickelt. Mit der Sandwich-Angriff genannten Methode von Orr Dunkelmann, Nathan Keller und Adi Shamir ist es möglich, den Algorithmus A53, der auch unter dem Namen Kazumi bekannt ist, unter gewissen Umständen in praktikabler Zeit zu knacken. Laut den Wissenschaftlern lässt sich ein 128-Bit-Kazumi-Sitzungsschlüssel aus einer Datenmenge der Größenordnung 2 hoch 26 mit Speicher der Größenordnung 2 hoch 30 in einer Zeit der Größenordnung 2 hoch 32 berechnen. Piep, piep, piep. Number Overflow. Dank der kleinen Werte habe schon die Simulation des Angriffs auf einem regulären PC lediglich 2 Stunden gedauert. Allerdings benötigen die Forscher für einen erfolgreichen Angriff mit 4 zusammenhängenden Schlüsseln verschlüsselte Daten. Zusammenhängende Schlüssel dürfen sich nur in einigen bestimmten Bits unterscheiden. Laut dem Krypto-Experten Christian Rechberger ist der Sandwich-Angriff deshalb jedoch nur schwierig in der Praxis umzusetzen. Eine ordentliche A53-Verwendung erlaube es einem Angreifer nicht einmal an zwei derartige Schlüssel zu gelangen. In älteren GSM-Systemen sei dies zwar möglich gewesen, doch inzwischen habe sich dies bereits als Sicherheitsproblem herumgesprochen. Andererseits seien die Komplexitätsanforderungen der Attacke zwar für eine PC-Simulation erfüllbar, für einen praktikablen Angriff auf ein Handygespräch seien sie jedoch zu hoch. Also es gibt einen praktischen Angriff auf das Verfahren, was hinter UMTS steckt, hinter der Verschlüsselung. Was jetzt dann die Frage aufwirft, ist das Ding kaputt? Also GSM ist ja tot. GSM ist kaputt. Die Verschlüsselung A51 ist geknackt. Bei A53 kann man sich jetzt noch drüber kloppen, ob das jetzt kaputt ist oder nicht. So, und dann kommt da irgendwo ein Flugzeug. Dann werfen wir mal einen Blick in die Musikecke. In der Musikecke steckt auch diese Woche wieder Rhonda Lawrence mit dem 6. Titel aus dem Album Movements in the Moment. Der trägt den Namen Separate Ways, ist 4,49 lang. Zu finden bei magnatune.com. Und danach gibt es aus Buzz Out Loud 1133 das Camp Fired Up. Ja, der. So. Und dann habe ich's. Mann, bist du langsam, iPhone. Dann habe ich's. Sag dann einfach mal wieder danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Drohe vor allen Dingen auch damit, dass ich wahrscheinlich auch nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, um was aufzunehmen. Wenn ich dann wieder genügend Themen zusammenfinde. Und vor allen Dingen nicht das Problem habe, dass ich vorher das Gefühl habe, ich hätte zu wenig Politik. Nur um dann mit 40 Minuten dann doch ganz heftig zu überziehen. Immerhin hat es heute mal nicht geschneit und iPhone konnte die ganze Zeit eingesetzt werden. Ist auch mal was Neues. So, dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen und so weiter etc. pp. Nicht für den Schnee, weil ich finde den Schnee blöd. Ich will, dass der Schnee wieder verschwindet. Da habe ich jetzt eine schöne warme Mütze. Ha, habe ich mal ein bisschen Geld investiert. So, genau. Und ich sag dann mal, viel Spaß mit, was war es? Separate Ways von Rhonda Lawrence. Und bis zum nächsten Mal, was wie gesagt voraussichtlich nächste Woche sein könnte, wenn da nichts dazwischen kommt.
And I went to camp.
How could that be bad?
I didn't exactly camping. Go camping. Cool. Oh. I went to camp.
What's...
Oh. Okay. That's
like with clapping
and
on the table.
And organized songs.
That's not
organized
camping.
Organized
singing. Oh.
And then there... Yeah. Oh, yeah. The Jubilee. See. And the tie-dye. And the fishing hole.
The kumbaya.
Yeah.
Did you guys catch
the
fish?
The swimming in the lake.
Camp.
That thing.
He has two.
I mean, that's the other thing.
He's not old enough to go camp anyway, really. Yeah. He doesn't care. And then I had a fever for 3 days, and it all sucked. Oh. And that's that.
DJ D-Bag was at the camp, too.
And everyone at the camp was basically a DJ D-Bag. Like, all the... Because it's camp counselors. You know? You've never seen such people who are fired up. They are fired up. Get fired up! That's them.
They're full of the optimism.
They do with the yelling.
What I don't like is baseless optimism. I would be a camp counselor.
You totally would be a camp counselor.
I was like, I would totally love that.
You would love it.
Come
on, kids. Great.
Let's go!
They had 80s day.
Ooh, that would be a fun day. I bet that was really fun.
Make you feel old?
They didn't, because they didn't know what the... They were like, this is hilarious. I've never heard this song before.
Cyndi Lauper.
It's Michael Jackson.
It was. And they were just, I don't know.
I've never heard this song Thriller. This is funny.
I don't think being a camp counselor is bad.
80s day. Let's peg our pant legs.
They do it up though, because they're fired up. So they're really into costumes. So they've all got full on spandex,
scrunchies,
and glittery eyeshadow and
crimped hair.
Oh yeah. They commit.
Jelly band, jelly wristband.
Jelly shoes.
Yep. Jellies.
Yeah, because they...
fired up!
They get beaten in the off hours if they don't.
But the camp counselors
I sense your fired up yelling was a little lackluster, Mindy.
Seriously. It's like flair. I don't know. I think you were only fired up. You
Not
need to be
fired
up!
All right.